Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, ich bin 49,3% dieses Podcasts und die anderen 50,7% sitzen im mindestens genauso schönen Saarland. Moin Olli!
Ja, und ich bin immer noch am Schluchzen, JD. Vorgestern, also vor noch nicht mal 48 Stunden, saßen wir jetzt zu dieser Uhrzeit bei dir im Garten, haben miteinander gegessen, haben miteinander gelacht, haben miteinander deine blöden Spiele gespielt, um die ich mich ein ganzes Leben lang drum rumgedrückt habe. Ja, ich hatte die Gelegenheit, zusammen mit meiner Familie bei dir Zeit verbringen zu dürfen. Ja, und jetzt ist das wieder vorbei und es trennen uns wieder die üblichen 608 Kilometer oder wie viel sind zwischen Aurich und hier in Niederpürzbach.
Genau, so ungefähr, genau. Und wir haben festgestellt, das kann man schon mal vorschicken, Gigi Gacker am Würfelacker ist nicht so gut wie ihr Ruf.
Richtig, Gigi Gacker am Würfelacker ist quasi sozusagen die noch schlechtere Variante von Heckmeck am Bratwurmeck.
Und das war's mit Alles außer Toplisten. Dankeschön. Ja, wir haben es gespielt und das kann man schon mal vorschicken. War tatsächlich nicht so der Renner.
Aber JD, komm, wir verlabern uns hier.
Das stimmt.
Es ist soweit. Wir haben heute offiziell das Dachsiegel erhalten. Eigentlich das Dachelsiegel, denn wir haben unseren europäischen Radius erweitert. Nachdem wir ja schon mit Sandra aus Luxemburg häufig gepodcastet haben, nachdem wir schon mit Severn aus der Schweiz gepodcastet haben, mit vielen Gästen aus Deutschland, haben wir jetzt zum ersten Mal ganz offiziell einen Gast aus Österreich. Ja, und ich freue mich total, dass wir jetzt im Studio wieder zu dritt sind und aus dem für uns doch relativ weit in Tirol haben wir Dieter Meyer-Hassler zu Besuch. Hallo Dieter, grüß dich.
Hallo, grüß euch. Freut mich, dass ich bei euch sein kann.
Moin Dieter, schön, dass du da bist.
Ja Dieter, wir haben gerade eben schon gesagt, du betreibst ein Lese- und Brettspielhotel. Das hat einen ganz offiziellen Namen. Magst du einfach mal dich ein wenig vorstellen, damit wir einen Eindruck bekommen, wer du bist und vor allen Dingen auch dein Hotel vorstellen mit einer ewig langen Vergangenheit?
Ja, wie soll ich sagen, das Hotel nennt sich Spiele- und Buchhotel Chicha. Chicha ist auch mein Fulgo-Name. Ihr müsst wissen, in Tirol haben alle alten Bauernhäuser und alle alten Häuser haben auch einen sogenannten Fulgo-Name. Der Fulgo-Name ist der Name des längsten Besitzers, des ersten Besitzers. Der bleibt dann quasi am Haus hängen, auch wenn das dann verkauft wird oder eingeheiratet wird. In meinem Fall sind das wirklich auch meine Vorfahren, weil 1829 hat dann ein Hassler eine Krewi-Chicha-Tochter geheiratet. Also bin ich auch ein echter Nachfahre. Mein Gasthaus, was früher ein Postgasthaus war, ein klassisches Dorfgasthaus und dann auch Postgasthaus mit Pferdewechsel und so weiter, geht in das Jahr 1672 zurück. Wir haben vor 2 Jahren 350 Jahre wirklich Gasthaus gefeiert. Die Grundmauern gehen ins 15. Jahrhundert zurück von meinem Haus. Also wir haben eine wirklich uralte Geschichte. Ich habe das dann als Dorfgasthaus übernommen. Wir haben natürlich auch Fremdenverkehr gemacht. Der Fremdenverkehr hat bei uns schon auch wieder im 19. Jahrhundert, 1876 begonnen mit dem Bau der Südbahn und der Busstadtalbahn. Sind die ersten Eisenbahngäste gekommen. Mein Urgroßvater hat Wanderwege gebaut und ich habe ein uraltes Prospekt, da steht drauf mit elektrischem Licht und Radio. Das war halt am Ende des 19. Jahrhunderts natürlich am Land war das da schon was. Auch noch damals hat es noch kein fließend Wasser gegeben, da hat es noch die Waschschüsseln gegeben. Jedes Zimmer hat seine eigene Waschschüssel gehabt. Die Zimmermädchen haben das dann in die Zimmer gebracht am Abend und in der Früh. Ist recht eine spannende Sache. Ich habe dann das Gasthaus 10 Jahre geführt und meine Frau und ich sind dann auf die Idee gekommen, weil wir mit unserem Sohn relativ viel gespielt haben. Wir wollten keine Fernseher in die Zimmer mehr haben. Wir wollten die Gäste, dass die nicht im Zimmer sitzen und Fernseh schauen und dann die mitgebrachten Dosenbiere trinken, sondern wir wollten die in der Gaststube haben, wollten Kommunikation haben mit ihnen, nicht so Spiele, das kann doch was haben. Angefangen hat interessanterweise alles mit IKEA-Spielen, bitte mit einem Halma und mit einem Mensch ärgere dich nicht und ein Schach von IKEA. Also IKEA hat es dir mal in Holz gegeben. Das ist recht gut angekommen. Meine Frau hat mit dem Bub, wir haben so 50, 60 Spiele gehabt. Und ich dachte, haben wir ja schöne Spielesammlung, haben wir uns gedacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir jetzt keine Fernseher, wenn wir Spiele und Bücher machen, dann wollte ich das in ein professionelles Konzept gießen. Und habe dann meine Schwägerin, die Künstlerin ist, gebeten, mir Bilder zu malen für den Zimmer. Dann haben wir gesagt, wir haben hier nur 7 Zimmer. Damals waren es noch 8, 2 haben wir dann zusammengelegt. Ich möchte für jedes Zimmer haben wir ein Schachzimmer, ein Mensch-ärger-dich-nicht-Zimmer, ein Mühlezimmer, ein Würfelzimmer, ein Kartenspielzimmer gemacht und dann das Liste und ein Backgammon-Zimmer haben wir noch und dann haben wir uns noch gedacht, das Monopoly. Mensch-ärger-dich-nicht ist über 100 Jahre alt. Monopoly hat damals den 80. Geburtstag gefeiert, wo wir das gemacht haben. Nicht okay, das kennt auch jeder, dieses Spiel. Und wir wollten wirklich Spiele, was wirklich jeder kennt. Die hat mir wunderschöne Ölgemälde gemalt, einmal 1 Meter und die hängen jetzt in den Zimmern. Jetzt haben wir eben das, jedes Zimmer heißt so. Von jedem Zimmer gibt es ein Faksimile, das hängt dann auf der Tür. Und der Schlüsselanhänger ist auch, kriegt er dann, Mensch, ärgere dich nicht. Hat den tollen Effekt, wenn man dann über Booking Gäste bekommt, auch aus China und aus Amerika und überall her. Ich kriege dann wirklich interessanterweise auch immer wieder Gäste überall her. Und dann hat man ein international gültiges Leitbild, Gästeleitsystem, weil der sucht dann natürlich mit den Gemälde am Schlüssel, sucht er dann sein Zimmer. Das ist toll. Die Kinder haben natürlich am Ort Freude, weil so geht, sucht sie, findet euer Zimmer. Und wir sind da recht klein, das ist jetzt mal ein schönes, großes, altes Gasthaus. Und trotzdem, die ganzen Zimmer sind in einem Stock. Im ersten Stock sind meine 7 Zimmer. Ist ja doch alles recht übersichtlich. Und als zweiter großer Gedanke, wir wollten natürlich das nach außen, ich bin selber ein sehr visueller Typ. Wir möchten draußen im Garten, möchten einen Eyecatcher haben, wir möchten irgendwas machen, irgendwas Erlebnis. Und ich gesagt, ja, Schach, Gartenschach ist ja recht schön, schaut toll aus, aber kein Mensch spielt Schach. Außerdem habe ich mir auch von echten Spielern sagen lassen, Schach ist ja kein Spiel, es ist Denksport. Wäre dann auch übrigens Mühle, wäre dann auch kein Spiel. Also das verzeiht's mir, dass ich doch das Mühlezimmer habe. Fuchs und Tennis ist übrigens auch kein Spiel dann in diesem Sinn. Ist auch, da gewinnt auch immer der Klügere. Aber egal. Und dann haben wir gesagt, Schach ist es nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ich möchte einen Mensch ärgere dich nicht. Mensch ärgere dich nicht, gerade in Deutschland und Österreich, das kennt wirklich jeder. Das ist das einzige Spiel, was wirklich jeder kennt. Und gibt's natürlich so nicht wirklich. Und dann haben wir jemanden gebeten, uns als Lärchenholz diese Figuren drechseln zu lassen. Die sind 50 Zentimeter hoch, wiegen dann immer noch 5,5 Kilogramm und sind das Lärchenholz gemacht. Wir haben die dann selber dann rot, gelb, blau und grün lackiert. Und das Feld haben wir aus Betonplatten gemacht und auch dann mit Kochtopfdeckeln haben wir dann die Kreise gezogen und die selber gemacht. Und jetzt haben wir wirklich ein Weltundikat, wenn man 5,5 mal 5,5 großes Mensch ärgere dich nicht spielen in unserem Garten. Da gibt's jetzt auch noch eine kleine Anekdote dazu, weil wir zuerst nicht gewusst haben, wie wir diese Figuren machen sollen. Und dann habe ich einen Freund von meinem Vater, der ein Sägewerk und Holzverarbeitung betrieb, habe ich gebeten, ja, er soll mir das doch aus Holz machen. Und ich wollte die noch größer haben. Ich wollte die 80 Zentimeter groß haben. Und dann hat er mir so einen Holzblock gemacht. Da habe ich 30 mal 30 Zentimeter und 80 Zentimeter hoch und bringt mir den. Und sagt er, der ist unmöglich. Der hat 22 Kilo gewogen. Und ich, oh, Schande mio. Und dann gesagt, okay, dann haben wir nochmal gesagt, gehen wir runter auf 50 Zentimeter. Dann hat er, glaube ich, immer noch 15 Kilo gewogen oder 14 Kilo. Nur war das natürlich der Block. Und wenn man dann die Figur rausdrechselt, geht er 2/3 von der Masse wieder weg. Und dann waren wir auf 5,5 Kilo, nicht okay, das geht. Und das ist dann toll, wenn man die kleinen Kinder sieht. Mit 2, 3 ist ja eigentlich zu schwer. Aber die nehmen dann die und mit der ganzen Körperkraft stemmen sie sich dagegen und zehren den dann 2 Meter weit und haben eine Mordgaude. Es ist funktioniert. Und ich habe auch wirklich jeder Gast, der was bei mir ist und irgendwas mit Spielen zu tun haben will, setzt sich zumindest mal raus oder geht raus und probiert das Christmensch ärgere dich mal aus. Also es ist schon auch für tolle Spieler. Ich habe jetzt wirklich Profispieler da gehabt von Instagram, die was nur anspruchsvolle Spiele gespielt haben. Auch die haben es mal probiert. Es ist einfach, ja, es macht Spaß.
Ja, du hast uns ja schon ein wunderbares Bild des Gasthauses gezeichnet mit auch diesem großen Garten. Da sind ja auch noch ganz besondere Dinge, insbesondere auch für Kinder, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber was mich jetzt interessiert, was ihr gerade eben schon gesagt, da waren die Profi-Instagrammer da zum Spielen. Was ist denn bitte das Gewölb?
Das Gewölb, ja, mein Haus ist ja wirklich so alt und im Parterre ist, ich habe einen 350 oder sogar, ja, 350 Jahre wird er alt sein. Das ist ja damals umgebaut worden, das Haus zum Gasthaus und größer gemacht worden. Der Boden ist noch original und das Gewölb war eigentlich früher die Speisekammer. Da ist auch eine Eisentür drin. Da ist noch das wirklich original erhalten in einem schönen Gewölbenraum. Und da habe ich die ganzen alten Möbel des Hauses zusammengetragen. Ich habe damals die Idee gehabt, war mir ganz wichtig, wo ich das Spiele- und Buchhotel gemacht habe, dass Spielen, dass das weggeht von den Image, das ist was für Kinder. Ich wollte das wirklich die Botschaft ausstrahlen. Das ist zwar auch für Kinder, aber genauso für Erwachsene. Spielen ist eine gesellschaftliche Tätigkeit. Und das war spannend. Hatte ich ja noch parallel das Gasthaus und dann haben mich natürlich gesagt, ja, das ist was für Kinder. Und die sind am Wirtshaustisch gesessen und haben Karten gespielt. Nicht? Was macht's denn ihr? Also genau um das geht's. Ja, ist was anderes. So, nein, das ist nicht was anderes. Das, ihr spielt jetzt hier Bauernschnapsen, ihr spielt Watten, das ist ein altes Tiroler Kartenspiel. So, genau um diese Dinge geht es. Es gibt Brettspiele, die sind komplex. Es gibt auch komplexere Kartenspiele und einfachere Kartenspiele. Und genau um dieses Thema geht es. Und deswegen wollte ich diesem Spiel mehr Wertigkeit geben. In diesem Gewölb sind alte Möbel drin. Der älteste Tisch da drin ist 250 Jahre alt. Ein schön großer, quadratischer. Das ist wirklich ein Jackeltisch, ein Kartenspieltisch. Was klassisch, man sitzt mal gleich in Länge, wo man schön Karten spielen kann, auch noch Platz hat fürs Bier und für die Jause. Und der gehört ins Spielezimmer und das ist eben, und dann haben wir da ein drehbares Regal uns machen lassen, wo wir die Spiele drin haben, wo wir immer die aktuellen Spiele haben. Das ist eben die Botschaft, altes Haus, Spiele, Gesellschaft, das gehört zusammen.
Wenn du sagst altes Haus, also ich bin auch ein total visueller Typ und ich, viele HörerInnen da draußen auch. Magst du einmal so ein Bild malen, so eine Roomtour geben quasi, wenn ich jetzt bei dir reinkomme? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe dieses Video gesehen, es war schon mal sehr unfassbar beeindruckend, wie ich finde. Aber für alle, die dieses Video nicht angucken, weil sie kein Datenvolumen haben oder warum auch immer, beschreib doch einmal bitte, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
Ich hoffe, ich kann es. Ich beschreibe es gern. Es war ein Bauernhof und Wirtshaus. Ich sag's aber gern gut. Ich sag gern Gutshof dazu. Es war zwar kein Gut, weil es hat es in Tirol in der Form so nicht gegeben. Mhm. Es war ein großer Bauernhof mit Gesinde und großer Landwirtschaft dabei und eben auch immer Wirtshaus. Aber man muss sich so wirklich ein Gutshofsgebäude vorstellen, komplett aus Stein gemauert. Zwei Stockwerke, es hat ein Krüppelwalmdach. Ihr kennt, das ist das Dach, wo vorne so eine Haube hat. Also der Scheitel so abgehackt ist. Und ich habe vorne einen Holzerker und da geht man über links und rechts über zwei Treppen herein. Und dann kommt man in den großen Flur, der ist zweieinhalb nach fast 3 Meter breit. Die hat die ganze Länge des Hauses, über 20 Meter, und ist ein Tonnengewölbe mit den Kirchen Einwölbungen für die Türen. Schaut sehr eindrucksvoll ein, so ein Kreuzgewölbe sagt man dazu. Und der Boden ist wirklich ein blau eingefärbter Steinboden. Das haben die Italiener oder die Römer können das seit 2000 Jahren. Der ist wirklich 350 Jahre alt. Mhm. Und ja, und da geht's links und rechts dann in die Lokalitäten. Vorne ist die Lounge, das war früher das Extrazimmer, das nenne ich auch immer noch so. Das war früher das Gastlokal, das klassische. Rechts ist die Stube, das ist unser Frühstücksraum. Und dann daneben ist dann das Gewölb. Das Gewölb übrigens, habe ich vorher noch nicht ganz ausgeführt, war früher die Speisekammer, deswegen die Eisentür. Und ich sage gern scherzhaft und meins auch eher ernst. Früher waren die wertvollsten Sachen im Haus drin, nämlich der Speck und die Würst. Und jetzt sind die Spiele in diesem Raum. Deswegen braucht es auch die Eisentür. Man ist zwar im Hof.
Lugermann.
Aber sie beherbergen eben meine wertvollsten Sachen. Oben ist dann eine gerade Decke. Da ist nämlich eine Holztraumdecke. Das ist aber alles verputzt. Die Räume sind ja überall 2,8 Meter hoch, also für so alte Häuser schon stattlich. Da sieht man, dass meine Vorfahren schon Geld gehabt haben. Die Bauernhäuser haben normal niedrigere Räume. Das war immer als Gasthaus und als Herberge gedacht. Und oben ist ganz toll, weil da ist der Flur in der breiten Stelle, wo ich auch die Bibliothek habe, die Bücher und meine Hörbilder, ist der Flur fast 5 Meter breit und geht dann hinten wieder zusammen, aber auch nur auf 3 Meter und auch fast die ganze Hauslänge. Also ist dann schon, also man sieht Großzügigkeit und viel Platz und da sind dann die 7 Zimmer. Von diesem Flur geht man überall in die Zimmer rein. Jedes Zimmer ist anders, weil so ein Haus ist jeder Raum anders eingeteilt. Übrigens sind die Zimmer wirklich Grundaufteilungen der Zimmer sind wie vor 350 Jahren. Ich habe die nicht verändert. Natürlich sind da jetzt Zwischenwände drin, weil ich einen Vorraum gemacht habe, eine Dusche und eine Toilette reingemacht habe. Aber wenn ich die wieder rausmachen würde, dann hätte ich wirklich die Originalzimmer, wie sie vor 350 Jahren waren.
Gibt es in Österreich sowas wie Denkmalschutz?
Gibt es. Mein Haus ist nicht unter Denkmalschutz.
Okay. Und eine Frage habe ich noch zu den Spielen. Mir ist aufgefallen, du lagerst deine Spiele liegend.
Ja.
Jetzt gibt's ja diesen Glaubenskrieg zwischen, also ich kenne einen Ostfriesen, der lagert seine Spiele hauptsächlich hochkant. Warum lagerst du sie liegend? Was ist dein Hintergrund?
Also ich glaube deshalb, ich habe auch schon mitgeholfen beim großen Spielefest in Wien, wo dann 10.000 Spiele da sind. Und wenn man kein Profispieler ist und die Spiele nicht sehr strukturiert einräumt und dann viele Leute schmeißen das so rein und auch bei vielen Spielen sind die Dinge so lose, ich glaube, sie sind liegend besser aufgehoben. Ich bleib dabei.
Okay.
Außerdem sind sie auch so beschriftet, dass man sie liegend lesen kann. Sonst müsste man sich den Kopf verdrehen.
Ja, und Dieter, ich bin da vollkommen in deinem Team. Auch ich bevorzuge auf jeden Fall, die Spiele liegen zu lagern, damit man sie so schön rausziehen kann. JD ist da sehr akkurat. Ich habe mir seine Regale angeguckt. Also, er ist ja sehr chaotisch in seinem Leben, aber wenn es um seine Spielesammlung geht, sehr strukturiert und sehr ordentlich.
Nein, ich glaube, das jemand kann schon, aber man muss da schon aufpassen. Man kann dann wahrscheinlich Kinder nicht selber an die Spiele ranlassen. Ich bin da sehr entspannt. Wir lassen wirklich alle selber spielen und lassen das Zeug rausnehmen. Nur wenn ich merke, dass es jetzt Gäste haben, die eigentlich keine Spieler sind, die aus einem anderen Grund oder zufällig zu mir gekommen sind, dann passe ich bei den Kindern auf und erkläre ihnen, ein Spiel aufmachen, anschauen, wenn es euch nicht gefällt, wieder alles rein, Schachtel zu und dann erst das nächste Spiel, damit wir hier kein Sammelsurium bekommen, weil das habe ich am Anfang, wo ich 2-3 Mal nicht aufgepasst habe, ist mir das passiert. Bei Spielern braucht man nicht aufpassen, auch bei Familien mit Kindern, auch wenn die ganz klein sind, sobald das eine Spielerfamilie ist, brauchst du dir um deine Spiele keine Sorgen machen. Das ist eine ganz wohltuende Sache. Man merkt das und dann sitzen auch die 5-jährigen Buben da und die 8-jährige Schwester liest dann schon die Spielregeln dem kleinen Bruder vor und der sitzt da mit Geduld und horcht dann zu. Da sieht man, okay, die Spieler sind einfach viel relaxtere Menschen als alle anderen. Das fasziniert mich gerade bei den Kindern, wie man das beobachtet, wenn man wirklich Kinder von Spielereltern sieht, wie die das strukturiert schon angehen. Das ist spannend. Ich werde von anderen Gästen oft gefragt, geht nichts verloren? Wird nichts geklaut? Ich sage, nein, bei mir klaut keiner was. Und da passiert auch nichts. Das ist ganz eine andere Community. Da passiert nichts. Und es ist auch noch nie was weggekommen. Kein Buch, keine CD und kein Spiel. Ein einziges Mal hat, glaube ich, ein 5-jähriger Bub von Bleach Platsch Pinguin, so ein Kinderspiel, hat 2 Pinguine eingesteckt. Da hat er gespielt, der Kleine in seiner eigenen Kreativität und hat die halt, sind die irgendwann im Hosensack gelandet. Und zu Hause hat sie dann die Mama entdeckt und hat sich vielmals entschuldigt, hat sie aber sofort in ein Kuvert begeben und mir dann wieder geschickt. Und also es passiert einfach nichts. Es ist einfach schön.
Du hast gerade eben erwähnt, die Brettspielerinnen sind eben schon besonders in dieser Sache. Ich glaube, nirgends ist so sehr dieser Kanji-Imperativ ausgeprägt. Behandle Menschen genauso, wie du selbst behandelt werden möchtest. In diesem Sinne behandeln wir eben auch so Brettspiele, wie wir selber unsere Brettspiele behandelt haben wollen.
Nein, ich glaube, das wirklich ist es so. Den wird das Herz bluten, wenn der das jetzt einknicken wird oder da wird ein Teil fehlen, tut das wahrscheinlich meinen Gast mehr weh wie mir, also den Spielergast. Und da hast du recht, man braucht da nicht nachdenken. Das ist schön.
Du hast uns ja jetzt wirklich auf eine Tour durch das Hotel genommen, auch auf eine Tour durch die Jahrhunderte. Ich habe jetzt mich mal da so rumgeguckt, was da so die klassischen Trends bei den Hotels sind. Und dann liest man natürlich immer wieder Wellness, jetzt digitale Gästeerlebnisse, Abenteuerpaket, die man zubuchen kann, Boutique-Hotels. Aber du setzt auf Bücher, Hörbücher und Spiele. Und ihr habt im Garten, habt ihr auch eine Wasserlandschaft für Kinder. Ihr habt dieses große, spielbare Mensch ärgert dich nicht. Du bietest sogar Zeltmöglichkeiten für Kinder an, damit sie das noch einmal erleben. Habt ihr selbst Kinder? Ist das eure ausgedrückte Liebe für Kinder? Oder wolltet ihr absichtlich bei einem Punkt gegen diesen ganzen modernen Quatsch setzen, weil das jede Hotels so machen?
Wahrscheinlich ist es eine Mischung. Wir haben natürlich einen Sohn, aber der ist mittlerweile 32, also groß erwachsen. Enkel haben wir noch keine. Ich und meine Frau, wir lieben Kinder und wir haben uns auch das Kind in uns selber erhalten. Das ist uns ganz wichtig. Ich habe natürlich das Glück, in Tirol in einem kleinen Dorf zu sein und ich habe ein riesengroßes Grundstück dabei. Das hat fast einen Hektar, das sind 8000 Quadratmeter, 7500. Dann ist noch der Garten von meiner Mama und dann ist noch unser Haus. Also ein riesengroßer Garten, das ist natürlich auch ein Schatz für uns. Und wir wollten da kein Wellnesshotel machen oder kein großes Hotel. Dazu kommt natürlich auch, dass ich von meinem Vater den Betrieb gesund übernommen habe. Ich parallel dazu, das kann ich jetzt nebenbei mich nur vorstellen, auch seit meinem 20. Lebensjahr Journalist arbeite und diesen Beruf, klarerweise, wer das versteht, das ist auch ein eigenes Faszinosum, nie ganz aufgeben wollte. Und ich wollte diese Dualität oder dieses hybride Wesen in mir nicht aufgeben. Und ich wollte mich auch nicht verschulden. Deswegen wollte ich mein Haus klein halten und auch die Struktur halten, so wie es ist. Und was machen wir daraus? Und dann sind wir da hineingewachsen und haben da sehr viel Lehrgeld gezahlt und sehr viel geblutet. Aber es hat uns immer Spaß gemacht und das war viel wichtiger. Irgendwann, ich habe dann schon vor 10 Jahren gesagt, ich bin jetzt draufgekommen, Millionär werde ich keiner mehr oder bin es dann vielleicht eh schon, wenn ich den Wert jetzt von meinem Besitz sehe. Und wichtig ist, dass es den Mann halbwegs ernährt und man Spaß dabei hat. Und es war natürlich auch meine Frau und ich, wir sind auch immer den Weg gegangen, wir wollten auch immer ein bisschen was anderes haben. Diese Mischung war's. Ich selber bin ein Kartenspieler, schon auch ein Brettspieler. Natürlich als Kind hat man natürlich, ich bin ein 1969er Jahrgang. Wir haben natürlich früher das DKD war in Österreich, das ist das Monopoly. das österreichische oder das kaufmännische Talent heißt. Das haben meine Cousins und ich gespielt. Ich habe dann irgendwann das Monopoly bekommen als 8- oder 9-Jähriger und dann mit 11, glaube ich, habe ich dann das Risiko bekommen und dann als Kind haben wir natürlich Risiko auf und ab gespielt. Mit denen sind wir aufgewachsen. Das war unser Spiel. Und natürlich als Wirtshauskind kenne ich alle regionalen Kartenspiele, habe ich natürlich im FF und habe ich immer Karten gespielt und ich bin auch jetzt immer noch. Ein Kartenspiel ist mir immer noch das Liebste. Ich bin ein einfach gestrickter Typ. Wenn ich die Regeln in 10 Minuten habe und mich dann mit beschäftigen kann, wie ich Strategien entwickeln, ist mir das lieber als wie die komplexen Regeln. Und aus dieser Struktur heraus und das Spielespiel mit unserem Sohn haben wir gesagt, nein, Spiele ist was Tolles, wir machen was mit den Spielen und haben das so entwickelt. Und dann habe ich die Spiele-Community gesucht und habe natürlich in Österreich Ferdinand und Dagmar de Kasan gefunden, die österreichischen Spieleclub geleitet haben. Ferdinand ist leider schon vor ein paar Jahren gestorben. Die Dagmar hat das jetzt in jüngere Hände gegeben. Die sind sehr bekannt. Die haben auch eine Spielesammlung nach Deutschland jetzt gespendet mit 25.000 Spielen, glaube ich. Die haben das große Spielefest in Wien gemacht mit bis zu 70.000 Besuchern in Austria Center. Und die haben mich natürlich sofort unter Anführungszeichen adoptiert, Spielehotel, ich habe sie dann besucht, ich habe die immer eingeladen zu mir und die haben halt nie Zeit gehabt, weil sie auch überall bei Messen und Veranstaltungen und überall waren. Und dann haben wir uns hinaus ins Auto gesetzt und sind zu ihnen nach Niederösterreich gefahren, auch 5 Stunden Fahrt. Und dann haben wir uns kennengelernt und uns angefreundet und dann hat sie gleich gesagt, hast du ein großes Auto mit? Und wir hatten damals einen Fiat Doblo, so, ja schon, da hat schon was Platz. Und dann hat sie mir den wirklich voll gemacht mit Spielen, ich glaube mit 70 großen Spielen nach Hause gefahren. Und das musst du noch haben und das musst du noch haben. Und hat sich mein Spieleschatz von 40 Spielen gleich auf 110 erhöht oder auf 120. Und ja, und so sind wir dann angewachsen auf mittlerweile 500 Spiele. Wir haben am Anfang und auch immer natürlich sehr großen Wert gelegt auf Familienspiele, auf Kinderspiele, weil wir geglaubt haben, es ist eher ein Familienthema. Auch das ist nicht ganz richtig. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Spiel des Jahres und leichtere Spiele im Haus und erst jetzt wieder kriege ich ein bisschen mehr Kennerspiele, aber es ist egal, macht Spaß und ja.
Was sind so deine Kriterien? Wonach genau suchst du die Spiele aus? Also Zugänglichkeit habe ich einmal gehört.
Für mich war am Anfang war ganz wichtig, dass es doch Spiele sind, die man relativ erklären kann und Nichtspielern oder seltenen Gelegenheitsspielern schmackhaft machen kann. Mhm. Von denen bin ich jetzt ein bisschen abgerückt. Wir haben jetzt auch teilweise ein bisschen anspruchsvollere Spiele. Und wenn wir neue Spiele besorgen, besorgen wir uns dann schon ein bisschen schönere Spiele. Also Spiel des Jahres und aufwärts. Aber ich möchte natürlich auch, ich habe auch Spieler, echte Spieler, die jetzt Familie gegründet haben oder vor kurzem kleine Kinder haben. Die haben auch eine große Freude mit mir, weil die wollen ja nicht alle Kinderspiele auch wieder kaufen. Der hat ja schon 500 Superspiele zu Hause und jetzt möchte er das nicht mit seinem Kind alles durchprobieren. Ich habe erst vorher gesagt, 3 so Familien da gehabt oder Eltern und die waren froh, weil die haben mit ihren kleinen Bub, der eine war 4, der andere war 7 und die haben mit den Kindern da alles Passende bei mir ein bisschen durchprobiert. Und hat das so gedacht, die 3 kaufe ich jetzt, weil die sind wirklich schön, die möchte mit dem Sohn öfter spielen. Und der war dann auch nicht beleidigt, dass ich doch so eine große Auswahl an Kinderspielen im Haus habe.
Ja, könnte man jetzt wirklich bei euch vorbeikommen und sagen, hallo, ich habe 2 Stunden Zeit, ich habe hier meine Kinder dabei, ich hätte ganz gern ein Bier und 2 Almdudler und würde mir ganz gern dieses Spiel hier aus dem Schrank holen. Bist du auf diese Form von Tourismus auch vorbereitet oder ist ja kein Tourismus, ist ja viel mehr Freizeitgestaltung?
Ich habe sogar, weil ich ja auch Spieletreff war, vom Spieleclub Österreich, haben wir einmal im Monat sogar eine Spiele-Nachmittag gemacht am Sonntag und haben den auch massiv beworben. Wir haben dann sogar 4-mal in Lienz ein Spielefest gemacht mit über 200 Besuchern. Für eine Kleinstadt wie Lienz ist das gar nicht zu wenig. Das ist leider Gottes in Corona alles zusammengebrochen. Wir haben das, und da war 2021 war das sehr schwierig. Ich habe mich auch nicht recht getraut, nicht, wenn jetzt irgendeiner kommt und mir ein Virus mitbringt, ich muss das Hotel dann zusperren, wegen 3 Bier verkaufen. Und dann ist das komplett zusammengebrochen. Und zudem ist doch dazugekommen, dass meine Stammspieler, die was regelmäßig gekommen sind, auch Familien gegründet haben. Die eine ist die Tochter erwachsen geworden, die ist dann nach Wien studieren gegangen, der andere nach Graz. Jetzt ist mein kleines Häufchen, was ich schön mir aufgezogen habe für meinen Spielekreis, ist leider Gottes dann verschwunden. Und so haben wir uns voriges Jahr dann entschlossen, keine regelmäßigen Spielenachmittage mehr zu machen. Aber wenn jemand zu mir kommt und ich bin da, darf er gerne ein Bier oder einen Kaffee trinken und die Spiele ausprobieren. Biete ich auch immer wieder Leuten an, die mich anrufen. Nur da ich ja eine Art, dass mein Hotel wie eine Frühstückspension führe und keine Lokalöffnungszeiten habe, will ich natürlich auch nicht, weil ich mich dann anhänge, habe ich keine Lokalöffnungszeiten, keine fixen. Also man muss das mit mir vorher ausmachen.
Du hattest gerade eben darauf hingewiesen, dass jetzt auch vor kurzem eine Gruppe von Instagrammern bei dir war, um das dein Hotel kennenzulernen. Und ich weiß aus der Internetseite deines Hotels, dass du auch Wandertouren anbietest. Und jetzt ist die Frage erst einmal, wer findet eher zu dir, Wanderrucksack oder Spielerrucksack? Und zweitens, haben Brettspieler überhaupt Kondition, um in den Bergen unterwegs zu sein?
Wie überall auf der Welt, es gibt alles. Es gibt auch bei Brettspielern alles. Die echten Nerds, alle verzeihen mir, die ich so nennen würde, aber die wirklich sich ganz stark auf das Brettspiel konzentrieren und denen egal ist, ob sie auf dem Hochseeschiff, auf dem Großglockner, in der Tiefebene sind, weil sie einen Radius ohnehin nicht mehr haben als wie den Tisch, wo das ihre Brettspiele drauf sind. Gibt es aber ganz viele Brettspieler, die wirklich alles machen, die auch sehr sportlich sind. Ich habe ganz viele Brettspieler, die wirklich zu mir zum Wandern kommen. Und die sind auch so wunderschön tiefenentspannte Gäste, weil Urlauber, wenn sie zum Wandern kommen oder zum Radfahren, möchten natürlich permanent Sonnenschein haben. Da sind die wandernden Brettspieler oder die radelnden Brettspieler natürlich viel entspannter. Weil die setzen sich nach dem Frühstück hin, schauen raus, wenn das Wetter schön ist, wird eine Wandertour gemacht und am Abend gespielt. Und wenn das Wetter nicht schön ist, dann wird sich ins Gewölbe gesetzt oder beim Frühstückstisch dann leergeräumt und dann wird gespielt. Und dann bei der dritten Partie wird dann mal ausgeschaut und sagt, die Sonne kommt, dann werden wir doch nochmal rausgehen und wandern dann. Also es gibt schon alles. Also ich habe alle dabei. Die Instagrammer, auch mit den Spiele-Influencern, haben wir auch eine kleine Tour gemacht. Wir sind ja mit dem Alpine Costa gerodelt. Da haben wir auch oben das Hochsteingebiet uns ein bisschen angeschaut. Und am zweiten Tag sind wir die Galizienklamm, das ist ein Wassererlebnisweg, ein Schluchtweg. Den sind wir abgegangen zu einem Wasserfall. Und also da haben sie schon ein bisschen Höhenmeter machen müssen, ein bisschen wandern. Auch die, das waren echte Hardcore-Spieler teilweise darunter. Die haben sich das auch gegeben, haben auch viel Spaß damit gehabt. Aber du hast recht, die echten Spieler haben meistens mehr Brettspiele als nur Wandersachen mit.
Ich möchte ganz kurz dazwischen fügen, Stefan Hanf, liebe Grüße an dieser Stelle, von den anonymen Ludolikern, läuft sogar Marathon.
Also, ja,
aber die Ausnahme bestätigt wahrscheinlich die Regel, ich weiß es nicht.
Nein, es ist 50-50. Es ist klar, Olli, du hast ja vorher gesagt, 700 Kilometer fahren für zwei Tage spielen, ist reizvoll, aber es sind ja dann 1500 Kilometer hin und retour und es sind ja dann 15 Stunden Autofahrt und dann darf ja nichts sein, kein Stau und nichts. Man fährt ja nicht, weil es ist natürlich schön, es ist eine Gruppe, die haben ja riesen Spaß gehabt. Es sind wirklich so tolle Spieler und die, was sich auch im Instagram ganz toll mit Spielen beschäftigen, sich treffen, was sie vorher nur übers Internet gekannt haben, sich persönlich zu treffen, dann miteinander zu spielen, über Spiele, die man sich ausgetauscht hat. Die haben riesen Spaß gehabt, aber wenn man so fährt, möchte man natürlich auch von der Gegend was mitbringen oder mitbekommen und dann ist natürlich schon toll, wenn man zumindest einen leichten Hang zum Wandern hat. Und es gibt bei uns auch ganz wirklich schöne Touren, wo man vielleicht mit dem Auto hinauffahren kann. Dann ist man schon auf 1800 Metern und dann geht man 1,5 Stunden, dann ist man irgendwo und dann macht man schöne Pause und geht 1 Stunde wieder runter. Dann waren wir 2-3 Stunden in der Natur und hat was von der Berglandschaft mitgemacht und kann dann trotzdem 80% der Tageszeit dem Spielen widmen. Also diese Kombination macht schon Sinn. Ich habe auch den Spieleclub Wien immer hier gehabt und die wollten ja auch, die haben sich getroffen und das war für die war es ja fast eine Spieleklausur. Die haben ja auch 3 Tage durchgespielt und ich habe immer gesagt, okay, geht's ja zum Essen. Sagt, fahrt wenigstens, wir haben eine tolle Gebirgshütte, die ist auf 2000 Meter, da kann man mit dem Auto rauffahren. Fahrt zum Mittagessen darauf. Das kostet euch eine halbe Stunde mehr, als wir in die Stadt fahren zum Essen. Und dann wollten sie zuerst nicht, dann habe ich sie dann doch überredet. Und das haben das alle Jahre gemacht, was einfach schön ist. Da sind wir zumindest draufgefahren und sind auf der Terrasse, auf der Dolomitenhütte, wo man wirklich mitten auf einem Felsen sitzt und da haben da runtergeschaut ins Gebirgsmassiv. Also die Eindrücke sollte man da schon mitnehmen. Und das machen wirklich fast alle meiner Gäste.
Und bei dieser Gruppe von Instagrammern waren auch ganz liebe Freunde unseres Podcasts dabei, nämlich Cindy und Steffen, die auch schon hier mitgewirkt haben. Und an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße.
Ich überlege die ganze Zeit, also du bist Journalist von Haus aus, Gastwirt und welchen Spieltyp vereinst du in dieser Personalunion? Also was für ein Spieltyp bist du? Olli, hast diese Frage? Ich liebe diese Frage. also wenn ich mit dir spiele, was erwartet mich da für ein Mensch?
Für einen richtigen Spieler, ein eher ungeduldiger Spieler. Aber und ein sehr fauler Regelleser. Ich bin ja verwöhnt, weil meine Frau das meistens macht und mir das dann erklärt. Und dann bin ich ein ungeduldiger Zuhörer, wenn die Regeln zu komplex werden, aber sie diszipliniert mich dann und dann horche ich dann doch brav zu und spiele. Aber ich habe euch das, glaube ich, im Vorfeld schon erzählt, ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen und damit Karten spielen und ich liebe immer noch, ich bin ein Kartenspieler und ihr kennt jetzt, es ist schon etliche Jahre wieder her, Istanbul, das Kennerspiel des Jahres vor ein paar Jahren, gefällt mir nicht schlecht. Da gibt's aber jetzt ein Istanbul, das Würfelspiel, das quasi die Kurzversion ist, gefällt mir viel besser. Also dieser Typ bin ich, wenn ich das so sagen darf. Wir probieren schon viel. Ich habe mich selber ein bisschen verheizt. Ich habe früher, wo ich 200 Spiele gehabt habe, habe ich die Grundzüge der Regeln alle im Kopf gehabt und habe auch ganz vielen Spielanfängern, Gelegenheitsspielern die Spiele schmackhaft gemacht und erklärt. Und dann haben wir 4 Spielefeste gemacht und dann haben wir alle neuen Spiele, was wir bekommen haben, uns angeschaut. Und auch ganz viele davon durchgespielt, damit man den Leuten das auch schmackhaft machen kann. Und da habe ich 3 Jahre lang jedes Jahr 60 Spiele neu gelernt, vom kleinsten Kleinkinderspiel bis zum mittelschweren Spiel. Jetzt habe ich ein Regeldurcheinander im Kopf und kann ganz viele Spiele, was ich früher gekannt habe, jetzt auch nicht. Da muss ich wieder nachlesen. Also meine Frau und ich, wenn wir spielen, spielen wir gern ganz einfache Spiele. Ihr habt vorher, habt ihr was abgelästert wegen Heckmeck. Ich liebe zum Beispiel Heckmeck. Das ist ein Danke. Spiel, das gefällt Ciao. Mir. Ich liebe es, aber nicht nur deshalb, weil ich auch zum Zoch Verlag, auch zum Albrecht Wehrstein, der hat mich auch schon besucht mit seiner damaligen Chefsekretärin und mir auch einen Teil seiner Spiele mitgebracht hat, seine Geschichte erzählt hat und mir auch erzählt hat, wo sein Herzblut drin hängt und ganz tolle Spiele, was er gemacht hat, was ein Flop waren und Spiele, was eigentlich er gar nicht toll gefunden hat, dann ein großer Erfolg waren. Also da habe ich jetzt auch ein schönes Hintergrundwissen bekommen von Albrecht und das war schön. Und ich habe ja sogar eine Riesenversion gehabt von Heckmeck, nur weil da hat sich das schwer spielen lassen mit so großen Würfeln. Ja, aber das war cool, aber nicht so einfach spielbar. Hätte man einmal gebraucht zum Würfeln oder so, habe ich einen anderen Spieleclub gegeben. Die haben einmal Spaß damit. Aber ich liebe es. Ist auch das Sushi-Zock am Gopfelbock ist auch nicht so schlecht. Und ich mag das. Und was mir mögen, obwohl ich jetzt der Kartenspieler bin, meine Frau ist die Würfelspielerin, wir lieben auch das Bonanza, das Würfelspiel. Das ist so schön zu spielen. Das holen wir immer wieder mal raus. Wir nehmen das auch, wenn wir bei einer Wanderung haben wir entweder Heckmeck dabei oder dieses Spiel und versuchen dann Leute ein bisschen, wir sagen auf Tirolerisch lustig, also zu animieren, lustig machen, sagen wir bei uns, dass sie sich Appetit holen. Beim Spielen nehmen wir das gern mit und spielen das gern. Und als neues Kartenspiel von einem jungen Verlag, jetzt ist auch schon ein paar Jahre alt, ein Verlag, was das Kaio herausgebracht hat, das Kartenspiel, wo man so ein Deck legt. Es ist ein Spiel, das lieben wir alle, auch der Wiener Spieleclub, weil es so schön ist, auch so generationsverbindend. Da kann man auch mit Kindern spielen und braucht die nicht gewinnen lassen, weil es so ein großer Glücksfaktor dabei, dass da wirklich jeder mit jedem spielen kann. Das macht Spaß. Und ich mag es wirklich, wenn ich dann 5 Spiele hintereinander spiele, jedes 2-3 Mal, als wie ein Spiel dann 5-6 Stunden zu spielen. Also ich bin eher der Typ. Es resultiert natürlich auch daher, dass ich natürlich auch Gastgeber bin und auch sein will. Und dann spielt man und dann kommt, habe ich einen neuen Gast, habe ein Check-in oder einer hat ein Problem oder es kommt eine Buchung, kommt ein Telefonat. Und dann richtig in ein Spiel zu versinken, ist dann immer wieder schwierig, weil man ja immer wieder... Und beim kurzen Spiel ist das egal, weil das geht. Und gerade so beim Heckmeck kann ich auch einmal weggehen und wieder herkommen und bin wieder voll drin. Das spielt natürlich auch keine Rolle. Hin und wieder, gerade der Wiener Spieleclub hat mich immer wieder auch genötigt. Nein, genötigt hat er mich nicht, aber geschubst. Und Dieter, komm jetzt mit. Und dann haben sie mir auch komplexe Spiele erklärt und ich habe dann auch mitgespielt. Und ich habe mir das schwer gedacht, sind natürlich Profispieler. Der eine war Mathematiker. Und sobald da eine große Strategie dahinter ist, hast du gegen solche Leute natürlich keine Chance, bis ich dann endlich schnall, wie das funktioniert. Und bis ich mir eine Strategie zurechtlegen kann, ist natürlich alles schon vorbei. Aber ich mag das schon auch, wenn eine Strategie dahinter ist. Was ich nicht so gern mag, aber das ist wirklich ein bisschen meiner Ungeduld und meiner Faulheit zuzuschreiben und mein Multitasking, wenn die Spiele auch vom Material zu komplex sind, dass ich relativ lang brauche, bis ich schnall, was es da alles gibt, was ich alles verwenden kann. Obwohl, wenn man sich darauf einlässt, sind sie schon schön. Also sie haben schon was. Aber die muss man dann immer 5-6 Mal spielen, zumindest ich, bis ich dann wirklich drin bin. Dann fehlt mir dann auch wieder die Zeit. Im Winter habe ich dann auch wieder was anderes zu tun. Und dann ist wirklich schön, wenn man, und für mich ist dann es entspannend, wenn ich ein Spiel, was ich schon kenne oder was relativ leicht zu spielen ist, mich hinsetzen kann und drauf losspielen kann, 2-3 Mal, dann ist es egal, wenn ich nach einer Stunde nicht mehr mag, wenn ich aufhören kann. So, das liebe ich mehr.
Sehr schön. Ich habe übrigens Heckmeck am Bratwurstwerk das XXL auch. Ich hatte auch das Problem, dass man sich nicht würfeln kann. Und ich habe mir irgendwann als Würfelteller ein Planschbecken gekauft, was man so selbst aufstellen kann. Und ich so ein, ich glaube, 30 Liter Eimer, den man dann schütteln kann als Würfelbecher, geht auch wunderbar.
Ein normaler Eimer ist zu klein, gell? Du brauchst einen größeren Eimer.
Also, da habe ich auch probiert, geht gar nicht, aber witzig, dass es noch einen zweiten Menschen auf dieser Welt gibt, der diese Version hatte oder hat.
Die hat mir wirklich, der Herr Wehrstein, der zweite Chef von Zoch Verlag, hat mir den mitgebracht und geschenkt.
Ach, sehr schön.
Ich glaube, ich darf an dieser Stelle sagen, dass ungefähr 49,7% dieses Podcasts Heckmeck am Bratwurmeck wirklich sehr, sehr feiern und dass 50,3% es auch mögen, aber nicht so verehren, wie ihr beide das jetzt gemacht habt. Aber JD, wir haben Anfragen für alles wegen Podcasten, dass es dort ein in irgendeiner Art und Weise geartetes Heckmeck-Event geben sollte. Und es gibt Leute, die ganz gezielt gesagt haben, sie haben Heckmeck noch nicht gespielt und sie heben sich das jetzt aber auf bis zum 2. und 3. Januar, um es mit dir zu spielen. Also ich würde mal sagen, das ist schon ein bisschen auf den Heldenstatus abgezielt, oder?
Absolut. Also das ist auch gesetzt. Ihr könnt euch warm anziehen oder keine Ahnung, wie sagt man denn? Ihr könnt euch freuen auf jeden Fall. Nee, warm anziehen ist eher so eine Drohung, ne? Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Es wird sich da was ereignen im Heckmeck-Universum. Ich habe ihn ja ausgedacht, selbst Olli weiß nicht, was uns blüht. Lasst euch überraschen.
Ich verschicke dir. Ich habe zwei Heckmeck-Weltmeister schon bei mir im Hotel gehabt.
Und damit schließt sich wieder der Kreis. Und du warst noch nie Heckmeck-Weltmeister, JD. Du Lutscher.
Ich spiele es nur gerne, nicht gut. Also ich, das muss ich nochmal ganz kurz.
Übrigens, und ich habe auch, obwohl ich es ganz selten spiele, ist das ein Klassiker oder die Mutter aller modernen Brettspiele, Siedler von Catan. Hm? Die haben die österreichische Staatsmeisterschaft bei uns ausgetragen, die 25-jährige beim Jubiläum. Und die wollten das in Carnuntum in Wien machen und die haben die leider meine Freunde in Wien ignoriert. Und ich habe gesagt, es gibt ein Aguntum, eine Römerstadt in Lienz. Da kenne ich alle. Ich bin ja Lokalplayer in Osttirol. Ich kenne jeden, jeder kennt mich. Und dann sagt, das kostet mich einen Anruf. Da dürfen wir nicht sicher spielen. Dann haben wir in der Lienzner Römerstadt vor ein paar Jahren die 25-jährige Staatsmeisterschaft Jubiläum, haben wir in der Römerstadt gespielt, im Grabungshaus. Und das Finale haben wir wirklich im Ausgrabungshaus, im Museum, mitten im Museum, beim Atrium gespielt. Und dann die Sieger noch mit römischen Kostümen angekleidet und noch Fotos gemacht. Und in diesem Zuge war auch ein Weltmeister, ich glaube 2012, irgendwann hat er halt die Europameisterschaft gewonnen. Und er hat mich gebeten, dass ich mit ihnen mitspiele, weil echt die Siedler von Katar Spieler wollten das immer zu viert spielen, weil nur zu viert kann man es perfekt spielen. Das hatte ich nicht ausgegangen. Ich sagte, okay, ich kann das nicht mehr, ich weiß die Regel nicht mehr genau. Komm, erklären Sie mir das schon. Ich habe mitgespielt. Und war natürlich nicht konzentriert, habe Erz nur bei der 11 bekommen. Ich brauche das nicht erklären, dass ich dann kein Erz bekommen habe. Es war egal, ich habe irgendwann 40 Karten in der Hand gehabt. Die hat mir auch keiner weggenommen, weil nie der Räuber gekommen ist. Und dann habe ich 3 Runden lang gebraucht, bis ich geschnallt habe, dass die wertvoll sind, weil man ja 4-1 alles tauschen darf. Habe ich wirklich 3 Runden gebraucht, das zu schnallen. Gesagt haben wir das natürlich meine Gegner auch nicht, wissen sie ja auch nicht. Oh, dann habe ich das gemacht und dann habe ich im letzten Spiel noch wirklich auch noch Erz gewürfelt. Und dann habe ich aus einer Siedlung eine Stadt gebaut, noch eine Siedlung gebaut und dann habe ich noch 2 Punkte übrig gehabt, habe noch eine Karte ziehen können mit dir. Und das war dann der Siegpunkt. Dann habe ich in diesem Zug das Spiel gewonnen. Und der Europameister hat mich dann angeschaut auf einen Mathematiker und gesagt, du weißt schon, die Wahrscheinlichkeit, dass du das gewinnst, war 1 zu 138. Ich sage, ja okay, Glück muss man haben.
Ja, das ist immer ein ganz besonderes Vergnügen, mit Informatikern oder Mathematikerinnen ein solches Spiel zu spielen, das eben auf mathematische Wahrscheinlichkeitsverteilungen basiert und am Schluss gewinnt man, weil man Glück hatte, ist immer wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Story of my life. Ich bin absoluter Bauchspieler.
Eine Kleinigkeit noch dazu habe ich jetzt ausgelassen. Man darf ja bei Siedler von Catania auch tauschen. Und ich habe immer getauscht. Wenn einer gesagt hat, gibst du mir ein Schaf, gibst du mir eine Wolle, ich habe das jedem gegeben. Ohne zu handeln, war da großzügig. Und hat gesagt, das kannst du dich nicht machen. Und sagt, doch, ich muss das machen. Ich habe so schlecht gesetzt, ich muss mir Fortuna holen.
Das kam
auch so. Ja, genau.
Ach, schön. Du hast gerade schon mal einige Events angesprochen. Bist du denn jemand, der auch selber Events ausrichtet?
Wir haben einiges gemacht, auch wirklich auch um meinen Freunden vom Spieleclub Wien zu unterstützen und zu helfen, um das Spielethema nach außen zu tragen. Eben
10 Jahre lang die Spielenachmittage jeden Sonntag, also jeden ersten Sonntag im Monat, in den 7 Monaten, wo wir offen haben, früher auch im Winter, wo wir das ganze Jahr noch offen gehabt haben. Dann habe ich 4-mal ein Spielefest gemacht in Lienz in einem Saal. Dann habe ich eine Spiele-Turnierparade gemacht und wir haben auch das Siedler von Catan Alpenmatch ausgetragen auf der Alpen in Tirol. Solche Sachen haben wir schon gemacht, in letzter Zeit ein bisschen weniger. Aber vor 2 Wochen habe ich eben mir erlaubt, eine Handvoll Instagram-Spieler einzuladen, um auch ein bisschen auf mein Hotel aufmerksam zu machen und auch eine gute Stimmung ins Haus zu holen.
Es gibt Veranstaltungen wie die Spiel doch am Bodensee, die Spielwiesen, das Spielfest in Wien, also alles ja noch in einer Umgebung, die für dich auch machbar wäre, wenn du mal einen freien Tag hättest. Aber auch so die ganz großen Veranstaltungen BerlinCon oder die Spiele in Essen. Sind das Termine, die dich als Dieter, als Spieler reizen? Oder kannst du da ganz einfach locker mit den Schultern zucken und sagen, ach nee, das ist eine Welt, in der suche ich gar keinen Anschluss?
Ich so dazwischen bin, ich habe für mich, wo ich dann neu war, war ich unheimlich neugierig. Ich wollte auch mein Hotel präsentieren, wollte natürlich auch in die Welt tiefer eintauchen. Ich bin die ersten 6-7 Mal, wo ich 2007 das Hotel gemacht habe, zum großen Spielefest nach Wien gefahren, weil da war ja auch im Parterre war es ja eine kleine Messe auch. Die großen Verlage haben ja auch hier, haben da Stände gehabt und die Spieleneuheiten präsentiert. Und da bin ich schon hin und habe mir das angeschaut. Da war eine riesengroße Spielothek, waren alle Spieleneuheiten da. Und da waren auch die Real-Life-Spieler, also es war schon ein Event. Also es war auch zur Kontaktpflege mit den Wiener Spielefreunden. Das habe ich mir schon gegeben. Die Spiele in Essen würde ich mir schon gern mal anschauen, aber da bin ich in der Saison und wir sind ein kleiner Betrieb, den ich mit meiner Frau alleine mache. Dann 2 Tage, 3 Tage einen Hotelbetrieb zuzusperren, um da hinzufahren, das haben wir uns dann doch noch nicht angetan.
Wovon du dich nicht ferngehalten hast, ist eine strategische Partnerschaft mit deinem Partnerhotel an der Ostsee, nämlich dem Hotel Sonnenschein. Wie profitieren 2 Hotels, die so weit voneinander entfernt sind, denn miteinander oder voneinander?
Ich habe keine Ahnung, das ist ganz, 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 ganz neu. Der Thomas Balluch ist ein Niederösterreicher, also ein Österreicher in Deutschland. Der hat eine private große Spielesammlung, war auch, glaube ich, hat in Niederösterreich ein Museum geleitet, ist ein bunter Vogel und den hat irgendwie mit seiner Frau, sie ist, glaube ich, deutsch, wenn ich das richtig verstanden habe, an die Ostsee verschlagen und dort haben die ein Hotel gekauft und haben da eine Spielerei im Hotel Sonnenschein gemacht. Und der hat mich dann irgendwie kontaktiert und hat mich angesprochen und ich gesagt, ah, machen wir doch was miteinander. Und dann wollten wir für irgendein, glaube ich, für die Spielloch Essen, wollten wir sogar für eine andere Spieleveranstaltung, für eine Spielloch, wollten wir eine Folder machen und das hatte ich dann als Gewinnspiel und da hat er mir angeboten, ob ich da mitmachen will und den Hälfte von Folder zahle. Also gar nicht geht dran ums Zahlen gegangen, sondern um einen Urlaub zu spendieren als Preis, dass wir den da auflegen dürfen. Das hat sich dann aber dann auch aus irgendeinem Grund ist das nicht zustande gekommen. Wir sind dann in Dorsey in Kontakt geblieben und haben 2-mal im Jahr telefoniert. Und den gibt es jetzt auch schon seit 2 oder 3 Jahren. Und es hat sogar ein 3. Spielehotel gegeben an der Mosel. Der hat aber aufgeben müssen, weil es war ein Pachtbetrieb und der Pachtvertrag ist ausgelaufen. Das hat der die Domain gehabt, wie spielehotel.de. Da steht jetzt erst, dass er ein Hotel sucht, was er pachten könnte. Oder wenn jemand das weiß in Deutschland, soll er sich an ihn melden. Er wird was suchen. Den habe ich persönlich noch nicht kennengelernt. Und ich habe jetzt wieder aufgegriffen, nachdem die Influencer bei mir da waren und gesagt, jetzt machen wir doch miteinander was. Und ich habe dann einfach auf Jimdo eine Seite aufgemacht und die schnell selber gestaltet und ein paar Fotos raufgeladen. Sag, machen wir mal eine Landingpage miteinander und schauen, ob sich noch was ergibt und probieren wir mal, ob wir Leute andocken können. Weil wir sind ja auch keine Konkurrenz, weil wer näher zu ihm ist, wird vielleicht zu ihm fahren, wer näher zu mir ist. Und wenn jemand ganz böse ist, fahrt er wahrscheinlich hier beide an. Und wir schauen jetzt einmal, ob wir jetzt in der Community vielleicht ein bisschen mehr durchdringen können, wenn wir zu zweit sind. Er kennt Leute, ich kenne Leute und das war die Idee dahinter. Es ist jetzt ganz einfach gehalten. Das hat keiner, man hat 100 Euro in die Hand genommen für die Website und das war's oder 120. Und jetzt probieren wir mal und wir sind im lockeren und in regen Austausch. Das war's dann eigentlich. Aber die Botschaft ist ganz klar, wenn es 5 Spielehotels gibt, sind die auch alle willkommen, weil wir wollen eigentlich die Botschaft spielen im Urlaub und was das ein tolles Thema ist, hinaustragen. Und wir sehen uns auch, wenn er nur 100 Kilometer weg wäre, würde ich ihn auch nicht als Konkurrent sehen.
In diesem Sinne ein Appell an euch, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, ob ihr ein Brettspielcafé oder vielleicht sogar direkt ein Brettspielhotel eröffnen möchtet, dann haben wir hier einen Tiroler Experten, mit dem ihr euch kurzschließen könnt und mit dem ihr eure Gedanken austauschen könnt. Dann kommen wir aber allerdings auch so langsam schon zum Ende dieser Folge. Wir wünschen uns immer gerne von unseren Gästen einen intimen Einblick, nämlich in die intimsten Brettspielwünsche. Und wir würden dich gerne dazu auffordern, wenn du dir etwas wünschen könntest, egal wie abgefahren, wie unrealistisch oder wie vielleicht dann doch innig und herzenslieb, was mit dem Thema Brettspielen zu tun hat. Was wäre das?
Ich habe eine Idee im Kopf und die habe ich schon länger im Kopf, aber da bin ich natürlich nicht unternehmerischer mutig genug oder auch jetzt schon zu alt. Ich hätte gern, wir haben das damals auch gebrainstormt und Luftschlösser gebaut, wo die Wiener ihre große Spielesammlung hergeben wollten, dass man kein Spielemuseum macht, sondern wirklich eine Brettspielerlebniswelt. Also wo man wirklich riesengroße Brettspiele baut. Es hat ja die deutsche Fernsehshow gegeben mit dem Kerner. Und genau in dieser Richtung, wo man wirklich riesengroße Spiele baut und wo man selbst die Spielfigur ist und solche Sachen. Und wirklich eine Brettspielerlebniswelt zu machen und mit tollen Brettspielen für groß und klein, ist die Idee, also wenn ich wahrscheinlich im Lotto gewinnen würde, mein Garten wäre rein theoretisch groß genug, würde ich das wahrscheinlich schon machen, weil es kostet natürlich Millionen. Aber ich glaube, es wird funktionieren. Es wird eine breite Masse an Leuten die Spiele nochmal näher bringen. Und alles, was groß und gigantisch ist und überdimensional, macht Spaß. Wir haben das übrigens in der Mini-Version umgesetzt. Mein Riesenmensch, ärger dich nicht, habe ich vor 18 Jahren mit lebenden Spielfiguren eingeweiht. Wir haben wirklich Volksschulkinder eingeladen und die haben dann T-Shirts gemacht und die haben dann noch selber gefärbt, gelb, rot, blau, grün. Und einer war der Spielleiter von jeder Gruppe und die jeweils vier lebende Spielfiguren. Und die haben wirklich als lebende Spielfiguren mein Mensch, ärger dich nicht, eröffnet. In diese Richtung gehend, eine große Brettspiele-Erlebniswelt, das wäre das, was mir wirklich gefallen würde.
Also nachzuschauen ist diese Idee übrigens auf www.wenngeldkeinerollespielt.at. Guckt gerne drauf. Da sind alle Ideen von Dieter mit dabei. Es gibt übrigens ein Looping Louis in Riesig. Das habe ich einmal gesehen auf einer Vatertagstour. Die hatten so einen Dieselmotor einen Motor auf jeden Fall in der Mitte. War saumäßig laut, aber es funktionierte wunderbar. Weil du hattest dann diese Sprungbrettfedern und da sind die immer draufgehüpft und die Mechanik war dann so, dass dann dieses Ding, was das Flugzeug war, das funktionierte wunderbar.
Es wird dich alles machen lassen, ja?
So, genau. Also ne, Ideen, also falls du da, ich bin da dein Mann.
Nein, ich glaube, Ideen wird man hunderte bekommen.
Olli, welche Idee hast du?
Ich bin da tatsächlich eher unkreativ, aber ich würde alles mitspielen, was ihr da entzaubert. Ja, das war eine wunderschöne Zeit, Dieter. Danke, dass du sie uns trotz des Unwetters, das im Hintergrund über Tirol niedergegangen ist, gewidmet und geschenkt hast. Wir hoffen auch, dass es dir ein bisschen Spaß gemacht hat. Und traditionell beenden wir eine solche Folge mit dem Wumms.
Ich darf mich noch bedanken. Ihr habt es gemerkt. Es hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch über meine Welt und über das Spielen zu plaudern. Und es war wirklich toll mit euch zwei. Dankeschön.
Es war eine ganz großartige Luxuszeit.
Es war ein inneres Blumenpflücken, um Julia einmal mehr zu zitieren.
Ja, dann 3,
2,
1,
Wumms. Dankeschön. Das war's tatsächlich schon.
Danke. Alles Liebe euch beiden.